top war das Pokalwochenende, vor allem für Werder Bremen, um mal in einem der vielen Wortspiele zu bleiben, die die Kollegen benutzt haben. Die Bremer erreichen gegen Energie Cottbus die nächste Pokalrunde und das vor allem dank Youngster Keke Top, der Werder mit einem Dreierpack allein weitergeschossen hat. Damit Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Ich bin Caro Labes und wir nehmen Keke Tops Überraschungsperformance mal zum Anlass, um an die Weser zu schauen. Das mache ich zusammen mit unserem Werder-Reporter Tim Lüdecke. Hallo Tim.
Hi, grüß dich.
Ja, ich habe es eben schon gesagt, Keke Top hat nicht nur die Werder-Fans mit seinen drei Toren in Staunen versetzt, sondern auch viele andere Fußballfans. Ist der Hype gerechtfertigt oder ein bisschen vorschnell?
Ja, also was soll man da erstmal anderes sagen, als dass es natürlich ein Start nach Maß war für diesen Jungen bei seinem Pflichtspieldebüt für Werder. Also wohlgemerkt bei den Profis, in der Jugend hat er ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel, sage ich jetzt mal. Ja, was man aber auch sagen muss, ist, dass diese Tore da schon arg begünstigt waren vom Drittliga-Aufsteiger aus Cottbus. Also Verteidiger Tim Kamp-Wulke hat da bei den ersten beiden Treffern von Top nicht die mega gute Figur abgegeben. Die macht er dann natürlich auch eiskalt weg. Den dritten kriegt er auch von Duxch auf ein Silbertablett quergelegt, muss dann auch noch einschieben. Und ja, natürlich ist da jetzt ein kleiner Hype im ersten Pflichtspiel vor der neuen Saison. Die Vorfreude ist bei allen groß. Man lechzt ja nach diesen Typen, nach diesen Neuzugängen auch. Ich meine, bei Werder gibt es ja jetzt nicht auch so viele, über die man jetzt irgendwie neu reden könnte. Er war auch der Einzige, der in der Startelf gestanden hat. Aber ja, man muss da natürlich ein bisschen bremsen. Das haben auch nach dem Spiel Niklas Stark gemacht, der Trainer gemacht, Ole Werner, die gesagt haben, ja, Bundesliga ist jetzt nochmal vielleicht eine andere Kategorie. Ja, Top macht's gut. Die Vorbereitung hat jetzt nicht den Mega-Anlass gegeben, dass man das schon erwarten könnte. Er war mit drei Treffern der beste Torschütze in der Vorbereitung, allerdings auch da gegen den Oberligisten und zwei englische Zweitligisten. Von daher, er wird sich entwickeln müssen, scheint damit aber gerade irgendwie anzufangen. Von daher, alles gut.
Viele sagen ja, nach der Leistung, die er jetzt gezeigt hat, muss er auch in der Bundesliga zum Auftakt bei Augsburg in die Startelf. Seine Leistung würde er jetzt erstmal das durchaus rechtfertigen. Wie siehst du das, beziehungsweise was wären sonst die Alternativen für Werder vorne?
Wäre schon eine Überraschung, wenn Ole Werner den jetzt nach diesem Rückenwind ausnehmen würde. Man muss natürlich auch wissen, dass Keke Top im Vergleich zu seinen Konkurrenten da vorne ein Profil mitbringt, was ihm gewisse Vorteile beschert. Er ist ein klarer Zielspieler, ist natürlich auch eine Riesenkante da mit 1,92, schon eine Erscheinung in jungen Jahren. Ist dieser klare Zielspieler, der bei Werder natürlich zuletzt von Niklas Füllkrug eingenommen wurde, seit dem gab es dann nie wieder wirklich so diesen Typen. Es gibt diese herumspielenden Stürmer mit Marvin Duxch, der natürlich auch eine große Rolle spielt. Und dann halt die Pfeile wie Justin Ginmar und jetzt auch einen Marco Gröll, der nächste Neuzugang, der eine gewisse Athletik reinbringt, einen gewissen Zug zum Tor, aber nicht diese klare Nummer 9 ist. Von daher, wenn Werder sich taktisch auf einen Gegner so einstellen möchte, dass vorne drin wirklich einer ist, der die Bälle festmachen kann, der ein gutes Kopfballspiel hat, der einen guten Abschluss hat, dann wird er auf jeden Fall seine Minuten bekommen. Und ich gehe schon davon aus, dass er in Augsburg jetzt auch in der Startelf stehen wird, zumal die Konkurrenten Marco Gröll wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen wird nach seiner Verpflichtung aus Österreich und Justin Ginmar auch nach seiner starken Debütsaison gerade so ein bisschen noch in der Findungsphase ist. Da hat er den Vertrag verlängert in der Sommerpause, so ein bisschen mit der Erwartungshaltung zu kämpfen hat. Von daher gehe ich schon davon aus.
Jemand, der auch für Werder Tore schießen könnte, ist ja Marvin Duxch. Ich sage extra könnte, denn da steht ja seit längerem im Raum, dass er eventuell auch noch gehen könnte. Noch ist aber nichts konkret gewesen. Wie ist denn da dein Stand und was müsste das überhaupt auch für ein Angebot sein, damit Werder ihn verkaufen würde?
Ja, also Stand gestern Dienstag war es so, dass nichts bei Werder auf dem Tisch lag, dass es über nichts zu befinden gab. Und ob das so bleibt, das bleibt abzuwarten. Also es ist noch länger als eine Woche offen, das Transferfenster. Und bei Werder stellt man sich zumindest darauf ein, dass da noch was kommen könnte. Mhm. Man wäre da noch vorbereitet, müsste allerdings die Voraussetzung haben, dass wirklich ein Ersatz umsetzbar wäre. Also eine Ablöse müsste dann auch so hoch sein, dass man dafür noch denjenigen, der auf den Listen steht, auf den Backup-Listen noch verpflichten könnte, falls er nicht schon weg ist. Also man hat da theoretisch das Heft des Handelns bis zum Schluss in der Hand. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass beide Seiten theoretisch offen wären für eine Veränderung oder für einen Wechsel. Wie gesagt, das wäre dann eine Frage des Ersatzes. Aber es ist ist auch klar, das hat er jetzt auch im Pokalspiel wieder unter Beweis gestellt und auch in der Vorbereitung als, würde ich sagen, schon der Fixpunkt in der Offensive, der ist total wichtig für dieses Offensivspiel, auch wenn man ihm hier und da mal nachsagt, aufgrund seiner Körpersprache auch, dass es schwierig ist. Der hat seinen Wert, der galt als Zweitligastürmer, hat jetzt in zwei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Saisons nach dem Wiederaufstieg mit jeweils 12 Treffern bestätigt, dass er ein guter Bundesliga-Stürmer ist, wurde zur Nationalmannschaft eingeladen. Also sein Wert für Werder ist schon groß. Insofern wäre das schon eine Baustelle, die da aufginge, kurz vor Transferende.
Ja, du sagst schon Ersatz- und Backup-Liste. Wer würde denn theoretisch auf der Backup-Liste stehen, falls er gehen würde?
Wenn er da stehen würde, ja, das sind viele Konjunktive. Ja, also Listen, die schwirren jetzt nicht durch die Öffentlichkeit. Also ein Kandidat, der Ante Krinac, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen, der gehandelt wurde, der steht jetzt offenbar vor einem Wechsel nach Norwich, dass sich die Werder-Verantwortlichen den vor Ort mal angeguckt haben, jetzt kürzlich, das ist verbrieft. Der wird demnach schon mal nicht und wer es dann werden könnte, wie gesagt, da lasse ich mich selbst mal überraschen, wen Werder nochmal als erstes auf der Bildfläche auftaucht. Wie gesagt, der Wert ist schon groß und es müsste eigentlich auch eine Soforthilfe werden, weil, wie gesagt, Dux aktueller Wert relativ hoch ist.
Nichtsdestotrotz, in den letzten Jahren war es ja bei Werder oft so, dass, wenn das Geld einigermaßen gestimmt hat, dass eigentlich jeder Spieler mehr oder weniger verkäuflich war, weil man eben auch das Geld gebraucht hat. Ist es aktuell immer noch so oder hat sich das ein bisschen verbessert, die Lage sozusagen?
Die Lage hat sich insofern verbessert, dass zu Jahresbeginn ein strategischer Partner gefunden wurde, der durch eine Kapitalerhöhung die wirtschaftliche Power schon erhöht hat. Also Werder muss nicht mehr zu allem Ja sagen. Das gibt eine wirtschaftliche Stärke auf dem Transfermarkt und auch da mal aktiv zu handeln, wenn man wirklich überzeugt ist von einem Spieler. Also das heißt, sie würden auch noch einen holen, wenn sie wirklich die totale Überzeugung haben, dass er ihnen sofort weiterhelfen würde. Danach sieht es jetzt aktuell nicht aus. Aber wie gesagt, sie müssten theoretisch kurz vor Transferschluss nicht mehr sagen, wir müssen ihn jetzt verkaufen, sondern sie könnten da auch ein starkes Nein sagen, je nachdem, ob Herr Duxch das dann auch für vertretbar hält.
Ja, lass uns auf eine Personalie schauen, die im vergangenen Jahr für Aufsehen, aber auch für Aufruhr gesorgt hat. Das ist Naby Keita. Er wird ja nicht zur Mannschaft zurückkehren, trainiert individuell. Bekommt Werder ihn überhaupt noch irgendwie verkauft oder steht eine Vertragsauflösung im Raum? Wie geht's denn da weiter?
Aktuell ruht auch da der See still. Es gibt wenig Optionen aktuell, wie man da rauskommen könnte oder zumindest noch ja eine Lösung zu finden, dass ein anderer Verein ihn nimmt. Da deutet sich jetzt nichts an. Insofern wird es dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt auch schon zum Transferschluss am Monatsende sein wird, wenn man sich trennen will, wird es dann schon in Sachen Abfindung irgendwie darauf hinauslaufen.
Mhm. Du hast Werder in der Vorbereitung gesehen, gegen Cottbus war das ja ein souveräner Auftritt jetzt im Pokal. Trotzdem ist es, hast du auch schon gesagt, am Ende ein Drittligist gewesen. Wo siehst du noch Probleme, beziehungsweise wo muss man vielleicht noch ein bisschen dran schrauben für die Bundesliga?
Also vor diesem Pokalspiel hat es schon relativ gehabert in der Offensive. Generell war das jetzt keine besonders prickelnde Vorbereitung. Also es scheint sich jetzt zumindest langsam alles zu finden, auch defensiv zumindest stabil zu stehen. Aber vorne, da ist noch nicht dieser Flow wieder zu sehen, den Werder zum Saisonende hatte mit 3 Siegen und 2 Unentschieden aus den letzten 5 Spielen. Dann gab es da zwischendurch noch das Trainingslager, wo wirklich auch nicht viel Zug drin war. Also Kapitän Marco Friedl hat das mit einem relativ verheerenden Fazit abgeschlossen, gesagt, hier kommt gerade negative Stimmung auf und wir haben das Trainingslager nur gemacht, um es gemacht zu haben. Also da war wirklich schon ein bisschen kritische Stimmung in Bremen und die Testspielergebnisse haben das jetzt auch nicht unbedingt rausgerissen. Wie gesagt, da kam jetzt gerade dieser Pokalauftakt gerade recht und wenn es Werder schaffen sollte, jetzt einen gescheiten Bundesliga-Start hinzulegen, dann darf man das als vergessen werten, aber das gilt erstmal zu machen in Augsburg.
Jetzt haben wir über Keke Topp schon gesprochen, der andere Neuzugang ist Marco Grühl und es sind aktuell auch die einzigen richtigen Neuzugänge, nenne ich sie jetzt mal, weil alle anderen sind Rückkehrer von ihren Leihen. Geht also noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt, oder? Wo muss personell noch nachgebessert werden, deiner Meinung nach?
Also Skelly Alvero haben sie noch fast verpflichtet für jetzt eine relativ stattliche Ablösesumme von 4,75 Millionen. Dann, der war ja schon im Winter ausgeliehen von Lyon. Den haben sie jetzt fix gemacht. Das sind so die 3 Neuzugänge. Markus Kulk als dritten Torwart, die klammer ich mal so ein bisschen aus. Ja, Werder hat sich dazu entschieden, die Mannschaft größtenteils zusammenzuhalten und sie kaum zu verändern, weil, wie gesagt, die letzte Saison relativ viel Anlass dazu gegeben hat, dass man da eine starke Truppe zusammen hat. Rückrundenplatzierung 6 war es dann, glaube ich, am Ende. Insofern ist da jetzt auch nicht mehr so viel zu erwarten. Es wird numerisch noch einen Außenverteidiger gesucht. Ob es dann für die rechte Seite oder die linke Seite wird, das hält man sich noch offen, weil Felix Aguda beide theoretisch als Backup bekleiden könnte hinter Mitchell Weiser. Und als erste Lösung für die linke Seite dahinter noch Olivier Desmonts. Ja, da ist noch die einzige Baustelle. Ansonsten lassen wir uns mal überraschen, ob gegen Transferschluss vielleicht noch der ein oder andere hochkarätige Spieler frei wird, wo Werder dann sagt, wir haben über die wirtschaftliche Power gesprochen, da könnten wir vielleicht nochmal zulegen.
Was ist denn jetzt am Ende für Werder diese Saison drin? Wie verläuft sie? Was glaubst du? Und wo landen sie am Ende?
Ja, ich habe meine Glaskugel jetzt leider nicht hier auf dem Tisch stehen. Ich halte schon für eine große Herausforderung, dass Tabellenplatz 9, der in der vergangenen Saison erreicht wurde, nochmal erreicht wird. Möglich ist er sicherlich. Rückrundenplatzierung 6 ist eher utopisch. Also ich glaube, die europäischen Träume, die ja immer mal so ein bisschen herumschwirren am Osterdeich, die würde ich immer nochmal weiter nach hinten schieben. Und ich glaube, in dieser Saison geht es weiter darum, sich zu etablieren im Mittelfeld. Und da wird es dann irgendwie auch drauf hinauslaufen.
Dann danke ich dir für deine Einschätzung und sage tschüss und hoffentlich bis bald.
Ja, lieben Dank dir. Bis dann.
Und hier gibt's jetzt noch die News des Tages für euch. Am Freitag startet Bayer 04 in die neue Saison. Doch wer dann die Nummer 1 beim deutschen Meister ist, steht noch nicht fest. Ob beim Spiel in Mönchengladbach Kapitän Lukas Radetzky oder Matej Kovar das Leverkusener Tor hüten wird, lässt Trainer Xabi Alonso bislang offen. Alonso sagt, wir haben 2 Nummer 1. Allerdings war er auch sehr angetan von Radetzkys Leistung im Supercup. Die Entscheidung wird wahrscheinlich also kurz vor Ligastart fallen. Der VfB Stuttgart verstärkt sich weiter im Angriff. El Bilal Touré wird von Atalanta Bergamo ausgeliehen. Der Vizemeister zahlt dafür rund 4 Millionen Euro. Die Stuttgarter sollen nach der Leihe außerdem über eine Kaufoption verfügen, die bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen von einer freiwilligen zu einer verpflichtenden wird. Weitere 18 Millionen Euro würden dann für Touré fällig werden. Der Angreifer soll heute oder Donnerstag die sportmedizinische Untersuchung absolvieren. Für das Topspiel der Frauenbundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern wird es eine große Kulisse geben. Die VfL-Frauen ziehen nämlich für die Partie am 12. Oktober in die Volkswagen Arena um, also in das Stadion des Männerteams. Der Umzug ist aber nicht neu. Schon in der vergangenen Saison sahen 24.437 Fans das Highlight zwischen den VfL-Frauen und dem FC Bayern in der großen Arena. Und hier zum Schluss noch ein Tipp für euch. Die neue Folge Was geht Bundesliga ist draußen. Zu Gast auch ein Bremer, ein ehemaliger allerdings, Nils Petersen. Mit ihm wird auf die Saison vorausgeblickt. Titelkampf, Kampf um Europa, Abstiegskampf, ganz viele Kämpfe. Und Spoiler, für ihn wird Leverkusen Probleme bekommen. Also gerne reinschauen. Ich sag tschüss, das war's für heute. Bis bald. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 12 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Freunde, wusstet ihr, dass Bayern-Neuzugang Michael Olise auf einer ungemähten Blumenwiese entdeckt wurde? Oder habt ihr gehört, dass Felix Magath den VfB Stuttgart in Gefahr sieht? All das wäre für euch nichts Neues, wenn ihr Kicker Plus lesen würdet. Und bevor ihr euch jetzt denkt, oh nee, das gebe ich direkt weiter, würde ich an eurer Stelle nicht machen. Denn wenn ihr Bock auf noch mehr Tiefe, exklusive Interviews und noch mehr Hintergründe ohne Clickbait habt, seid ihr bei Kicker Plus genau richtig. Hier gibt's History-Texte für die Nostalgiker, Daten und Statistiken für die Nerds und Analysen zu deinem Lieblingsverein. Und Freunde, das Beste ist, in Kicker Plus enthalten sind die digitale Montags- und Donnerstagsausgabe des Klassikers, dem Kicker-Magazin. Selbstverständlich könnt ihr das Ganze erstmal testen für einen schlanken Einer. 99 Cent kostet der Probemonat, findet ihr ganz easy in der App und auf kicker.de. Lasst euch überzeugen von Kicker Plus.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.